Peak führte sie durch die Welt von Level 2. Sie hatten ihre Wanderung im Vorschiff begonnen und bewegten sich nun wieder in Richtung Mitte. Crow hatte den riesigen Fitnessraum im Bug bewundert, vollgestellt mit Laufbändern und Kraftmaschinen und so gut wie leer.
»Normalerweise herrscht hier enormes Gedränge«, sagte Peak. »Die Independence bietet Quartier für 3000 Mann. Jetzt sind wir nicht mal 200 Leute an Bord.«
Sie spazierten durch den Wohntrakt der jüngeren Offiziere. Abteilungen für je 4 bis 6 Mann mit bequemen Kojen, reichlich Stauraum, Klapptischen und Stühlen.
»Gemütlich«, sagte Crow.
Peak zuckte die Achseln.
»Ansichtssache. Wenn auf dem Dach richtig Betrieb ist, bekommen sie so schnell kein Auge zu. Wenige Meter über ihnen starten und landen Helikopter und Jets. Die größten Probleme haben wir natürlich mit den Neulingen. Zu Anfang sind alle vollkommen übermüdet.«
»Und wann gewöhnt man sich an den Krach?«
»Nie. Aber man gewöhnt sich daran, nicht mehr durchzuschlafen. Ich war mehrere Male auf einem Träger, jedes Mal monatelang. Nach einer Weile ist es ganz normal, in einer Art ständiger Bereitschaft dazuliegen. Dafür verlernen sie, in Ruhe zu schlafen. Die erste Nacht zu Hause ist die Hölle. Sie warten auf das Brüllen von Turbinen, das Aufknallen von Fahrwerk und Befestigungshaken, das Rumrennen in den Gängen, die ständigen Durchsagen. Aber stattdessen tickt nur irgendwo ein Wecker.«
Vorbei an der riesigen Messe gelangten sie mittschiffs an ein Schott mit Zahlenschloss. Dahinter lag ein großer, abgedunkelter Raum. Es war der erste Bereich, den Crow bevölkert sah. Vor Konsolen mit blinkenden Lämpchen saßen Männer und Frauen und starrten auf Großbildschirme, die sich entlang der Wände aneinander reihten.
»Auf Level 2 finden sich die meisten Befehls- und Führungsräume«, erklärte Peak. »Früher war alles im Inselaufbau untergebracht, aber sowas birgt Risiken. Die Sucher feindlicher Raketensysteme schalten sich meist auf die heißesten und größten Strukturen eines Schiffes. Dazu gehört natürlich auch die Insel. Ein paar Treffer und es ist, als ob ihnen einer den Kopf von den Schultern schießt. Also haben wir einen Großteil der Kommandoräume und das Dach verlegt.«
»Dach?«
»Navy-Sprache. Das Flugdeck.«
»Und was genau tun Sie hier?«
»Nun, dieser Raum ist das CIC.«
»Ach ja, das Combat Information Center.«
Die Augen in dem schmalen Ebenholzgesicht blitzten kurz auf. Crow lächelte und nahm sich vor, fortan den Mund zu halten.
»Das CIC ist das Nervenzentrum unserer Sensorik«, sagte Peak. »Sämtliche Daten laufen in diesem Raum zusammen. Schiffseigene Systeme, Satelliten, alles in Echtzeit, versteht sich. Luft- und Schiffsabwehr, Schadenbehebung, Kommunikation. Im Gefechtsfall ist hier der Teufel los. Die leeren Plätze dort drüben, ich schätze, da werden Sie viel Zeit verbringen, Dr. Crow.«
»Samantha. Oder einfach Sam.
Von dort schauen und horchen wir unter Wasser«,
fuhr Peak fort, ohne auf ihr Angebot einzugehen.
»U-Boot-Überwachung, SOSUS-Sonarnetz, CERTAS-LFA und verschiedenes mehr. Was immer sich der Independence nähert, wir bekommen es mit.«
Peak zeigte auf einen riesigen Monitor unter der Decke. Ein Patchwork von Diagrammen und Karten war darauf zu sehen.
»Das Big Picture. Es fasst alle Daten zusammen, die im Schiff auflaufen, und erstellt ein Panorama. Das Gleiche sieht der Skipper auf den Monitoren der Brücke in verkleinerter Form.«
Peak führte sie weiter durch die angrenzenden Räume. Fast alle lagen im Dämmerlicht, nur erleuchtet durch Großschirmanzeigen, Monitore und Displays. An das CIC schloss sich das LFOC an, das Landing Force Operations Center.
»Es fungiert als Einsatzzentrale für Landungstruppen. Jede Gefechtseinheit verfügt über ihre eigene Konsole. Satellitenaufnahmen und Aufklärungsflieger zeigen im Ernstfall die Position feindlicher Brigaden an.«
Unüberhörbar schwang Stolz in Peaks Stimme mit.
»Im LFOC lassen sich blitzschnell Truppen verschieben und Strategien entwickeln. Der Zentralcomputer verbindet den Kommandeur zu jeder Zeit mit seinen Einheiten vor Ort.«
Auf einigen Bildschirmen erkannte Crow das Flugdeck. Eine Frage drängte sich auf, die Peak vielleicht sauer aufstoßen würde, aber sie stellte sie trotzdem.
»Was nützt uns das alles, Major? Unser Feind sitzt in der Tiefsee.«
»Richtig.«
Peak sah sie irritiert an.
»Dann werden wir von hier aus eben Tiefseeoperationen leiten. Wo ist das Problem?«
»Ich bitte um Verzeihung. Ich war wohl zu lange im Weltraum.«
Anawak grinste. Er hatte sich bisher jeden Kommentars enthalten und trottete einfach mit. Crow empfand es als wohltuend, ihn dabei zu haben. Peak zeigte ihnen weitere Kontrollräume. Dem CIC benachbart lag das JIC, das Joint Intelligence Center.
Die Daten sämtlicher nachrichtendienstlicher Systeme werden hier entschlüsselt und interpretiert, sagte Peak. Nichts nähert sich der Independence, was nicht genauestens in Augenschein genommen wurde. Und wenn es den Jungs nicht gefällt, wird es abgeschossen.
Hohe Verantwortung,
murmelte Crow. Einiges interpretiert der Computer vor. Aber Sie haben natürlich recht.
Peak machte eine umfassende Handbewegung.
CIC und JIC sind wissenschaftlicher Arbeitsbereich. Außerdem laufen pausenlos Nachrichten aus aller Welt ein, flimmern uns CNN und NBC über die Bildschirme und ein Dutzend weiterer relevanter Fernsehsender. Sie werden Zugriff auf jede erdenkliche Information und sämtliche Datenbanken der Defense Mapping Agency haben. Das heißt, sie kommen in den Genuss, mit den Tiefseekarten der Navy zu arbeiten. Bei weitem genauer als alles, was der freien Forschung zur Verfügung steht.
Weiter ging es abwärts. Nacheinander besichtigten sie das bordeigene Einkaufszentrum, leere Schlafsäle und Aufenthaltsräume und den riesigen Sanitätsbereich auf Level 3, ein antiseptisches, verlassenes Areal mit 600 Betten, 6 OPs und einer überdimensionierten Intensivstation. Crow stellte sich vor, was hier in Kriegszeiten los sein musste. Blutende, schreiende Menschen, dahinhastende Ärzte und Schwestern. Zunehmend kam ihr die Independence wie ein Geisterschiff vor. Nein, eher eine Geisterstadt. Sie stiegen zurück auf Level 2 und gingen weiter nach Achtern, bis sie zu einer Rampe gelangten, breit genug, dass Autos darauf fahren konnten.
»Der Tunnel führt vom Bauch des Schiffes im Zickzack in die Insel«, sagte Peak. »Die Independence ist so konstruiert, dass man sich mit einem Jeep über die strategisch wichtigen Ebenen bewegen kann. Auch die Marines marschieren durch den Tunnel aufs Deck. Wir gehen abwärts.«
Ihre Schritte hallten von den Stahlwänden wider. Crow fühlte sich an ein Parkhaus erinnert. Dann öffnete sich der Rampentunnel zu einem riesigen Hangar. Crow wusste, dass er mindestens ein Drittel der gesamten Schiffslänge und die Höhe zweier Decks einnahm. Es war zugig hier. Zu beiden Seiten öffneten sich gewaltige Hangartore und führten auf außenliegende Plattformen. Fahlgelbe Beleuchtung mischte sich mit dem eindringenden Tageslicht zu einer diffusen Stimmung. Zwischen den Seitenspanten lagen kleine, verglaste Büros und Kontrollpunkte. Ein schienenartiges Beförderungssystem mit Haken zog sich die Decke entlang. Crow sah große Gabelstapler und zwei Hammer-Geländefahrzeuge im Hintergrund.
»Im Allgemeinen steht das Hangardeck voller Fluggerät«, meinte Peak. »Aber auf dieser Mission kommen wir mit den 6 Super Stallion-Helikoptern aus, die auf dem Dach geparkt sind. Jeder evakuiert im Notfall 50 Personen. Außerdem haben wir 2 Super Cobra-Kampfhubschrauber für schnelle Einsätze an Bord.«
Er zeigte auf die torartigen Durchlässe zu beiden Seiten.
»Die Außenplattformen sind Lifts, mit denen wir gewöhnlich Fluggerät von hier aufs Dach fahren. Jeder trägt über 30 Tonnen.«
Crow trat zum Hangartor auf der Steuerbordseite und sah hinaus aufs Meer. Grau und eisig erstreckte es sich bis zu einem leeren Horizont. Eisberge verirrten sich selten in diese Gegend. Der Ostgrönlandstrom trieb sie die Küste entlang, mehr als 300 Kilometer entfernt. Hier zogen nur gelegentlich Felder matschigen Treibeises durch. Anahuac gesellte sich neben sie.
»Eine von vielen möglichen Welten, stimmt's?«
Crow nickte stumm. »Gibt es unter Ihren Szenarien für außerirdische Zivilisationen auch eine Unterwasservariante?«
»Wir haben alles im Repertoire, Leon. Sie werden lachen, aber wenn ich über außerirdische Lebensformen nachdenke, schaue ich zuallererst auf unseren Planeten. Ich schaue in die Tiefsee und ins Erdinnere, zu den Polen, in die Luft. Solange Sie Ihre eigene Welt nicht kennen, können Sie sich von anderen keine Vorstellung machen.«
Anahuac nickte.
»Ich denke, das ist unser größtes Problem.